Zeit für Geschichte zur Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, begrüßt sie Harald Asel. Wenn einer an Silvester Geburtstag hat, dann kann es sein, dass sein Jubiläum unter den vielen Jahresrückblicken und Feuerwerksraketen untergeht. James Hobrecht ist dieses Silvester vor 200 Jahren geboren, im damaligen preußischen Memel. Deshalb schon heute ein Geburtstagsgruß. Ihm verdankt Berlin nicht nur sein vorbildliches Abwassersystem mit den radial angelegten Pumpstationen. Eines ist heute der Veranstaltungsort Radialsystem. Hobrecht stellte 1862 einen berlinweiten Bebauungsplan vor, der lange Bestand haben sollte. Warum der nötig wurde, sagt Ines Hahn, eine der Kuratorinnen der derzeit stattfindenden Ausstellung Berliner Höfe im Ephraim-Palais der Stiftung Stadtmuseum.
Durch die Industrialisierung sind ganz viele Leute nach Berlin gekommen, die ursprünglich woanders gelebt haben, die entweder bessere Lebensbedingungen suchten, Arbeit suchten oder die in Anführungszeichen gerufen oder gelockt wurden, indem ihnen zum Beispiel Baugrund zur Verfügung gestellt wurde oder Baumaterial und deren Fähigkeiten auch gebraucht wurden.
Als die Ausstellung Berliner Höfe eröffnet wurde, äußerte sich auch Kulturreporterin Antje Bonhage bei uns zur Bedeutung Hobrechts.
Und im Zuge der Industrialisierung, also im 19. Jahrhundert, ist Berlin regelrecht explodiert, was den Bevölkerungszuwachs angeht. Mit einem Bebauungsplan wollte der preußische Stadtplaner James Hobrecht die vielen Menschen unterbringen und er wollte gleichzeitig die Lebensbedingungen der Bewohner angenehmer gestalten. Seine Idee, eine Blockbebauung mit Gärten und Spielplätzen zwischen den Vorder- und Hinterhäusern, also sozusagen die Geburtsstunde der Berliner Höfe, der wollte eine Mischung aus Arbeit und Wohnen und auch mit einer sozialen Durchmischung. Das klingt recht idyllisch, in der Praxis aber wurde Hobrecht für die Mietskasernen, die dann entstanden, immer wieder kritisiert.
Die Ausstellung Berliner Höfe im Ephraim-Palais im Nikolaiviertel ist noch bis zum 18. Januar zu sehen. James Hobrecht, der Entwickler des nach ihm benannten Bebauungsplanes von 1862, wurde Silvester 1825, also vor 200 Jahren, geboren. Aus Anlass des Jubiläums erinnert der Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin-Brandenburg an sein ehemaliges Mitglied mit einer Vortragsreihe. Vorbild wie Schreckbild lautet etwa der Titel am 15. Januar. Es geht um die Frage, wie eine solche Person aus heutiger Sicht angemessen zu würdigen sei. Zwei Wochen später wird dann nach den Potenzialen Berlins für morgen gefragt. Und das Ganze übrigens im Tempelhof Tower. Themenwechsel. Mindestens zweimal im Jahr schaut die ganze Welt auf die UNESCO. Im Sommer, wenn es um die Neuaufnahme in die Welterbeliste geht, derzeit 1278 Städten in 170 Länder, Natur- oder Kulturerbe. Und im Dezember, wie jüngst in Neu-Delhi. Da geht es um das immaterielle Erbe, was deutlich schwerer zu fassen ist als Dome, Paläste oder Buchenwälder. Dass der Aachener Dom oder die Völklinger Hütte auf der Welterbeliste stehen, das ist ja noch einigermaßen bekannt. Aber immaterielles Welterbe? Jetzt wurde in Neu-Delhi mit großer Aufmerksamkeit die italienische Küche aufgenommen oder das Schweizer Jodeln, was die angrenzenden Jodlerinnen und Jodler schon ein wenig schmerzt. Dass es aber der UNESCO weniger um Tourismus geht, sondern weit eher darum, bedrohte Kulturtechniken zu erhalten, in denen sich geschichtliche Erinnerung spiegelt, darauf weist unser Korrespondent Peter Hornung hin.
Borindo heißt dieses Instrument, eine Art Flöte aus Pakistan. Das Besondere daran, sie ist rund und besteht aus Ton. Eine Kugel mit Löchern sozusagen. Fakir Sulfikai ist Borindo-Spieler. Er kennt ihre Geschichte, die 5000 Jahre alt ist. Früher, wenn die Schafhirten und Bauern sich versammelt haben, um das Vieh zu füttern, da saßen sie zusammen, haben Borindo gespielt und ein Lagerfeuer gemacht. Borindo ist eine alte Tradition, die über Generationen weitergegeben wurde. Doch diese Tradition in der pakistanischen Provinz Sindh ist in Gefahr. Und deshalb wurde Borindo nun von der UNESCO in die Liste des immateriellen Welterbes aufgenommen, über die sogenannte Dringlichkeitsliste. Veränderte gesellschaftliche Trends, wie beispielsweise Hochzeiten in Sälen mit Musik aus der Konserve anstelle von Live-Auftritten. Auch die seien am Rückgang des Interesses für diese Tradition schuld. Auch die Lahuta könnte das gleiche Schicksal ereilen. Ein mit einem Rosshaar bespanntes Streichinstrument aus Albanien, das mit einem einfachen Bogen gespielt wird. Ihr Instrument hat die Folklore-Sängerin Lumturie Nonnai geerbt. Diese Lahuta wurde bei uns zu Hause von Generation zu Generation gespielt. Meine Tante hat sie gespielt, mein Vater, mein Großvater und mein Urgroßvater. Wenn du in der Familie siehst, dass die Älteren sie spielen, dann willst du es natürlich auch selbst lernen. Die Lahuta, in anderen Ländern des westlichen Balkans übrigens als Gusle bekannt, begleitet epische Gesänge über Helden und wichtige Ereignisse. Allerdings nur noch wenige Dutzend Musiker spielen, singen und geben das Instrument aktiv weiter. Und deshalb hoffen sie nun alle auf die Wirkung des Welterbetitels. Wie auch beim spirituellen Tanz Mwasindika, ein traditioneller Brauch der Davida-Gemeinschaft in Kenia. Mwasindika hat mehrere Aspekte, sagt der Wissenschaftler Mjomba Majalia. Es geht um Unterhaltung, aber es geht auch um Heilung. Das ist das Wichtigste. Denn nach der alten Überlieferung ist die Ursache von Krankheiten diese Disharmonie mit sich selbst. Um Harmonie zu erlangen, sollte man Mwasindika tanzen. Denn im Höhepunkt des Mwasindika ist man nicht mehr man selbst. Man dringt in sein Innerstes vor. Es ist wie eine Meditation. Mwasindika ist mehr als nur Tanz. Es umfasst jahrhundertelange Rituale, Lieder, Instrumente, Ausdrucksformen und Erzählungen, die leider drohen, vergessen zu werden. Das droht auch den Landships auf Barbados. Landship, ein Schiff an Land? Zumindest tragen die Mitglieder dieser Gruppen Marineuniformen, inspiriert von den Briten. John Hunty von der Barbados Landship Association. Der Begriff Landship selbst ist interessant. Wir sind uns seiner genauen Bedeutung nicht ganz sicher, aber er steht für eine kulturelle und soziale Organisation von Menschen. Die Landships und ihre Bands sind fest verwurzelt in der Kultur von Barbados. Die Landships wurden zum Symbol der Identität der schwarzen Arbeiterklasse und der armen Bevölkerung auf unserer Insel. Sie wurden zu einem Ort, an dem sich die Menschen in einem feindseligen kolonialen Umfeld behaupten konnten. Trotzdem gibt es kaum mehr Junge, die diese Tradition aufrechterhalten. Nun hoffen sie, wie die anderen 10 Traditionen auf der Dringlichkeitsliste, durch den Eintrag als Weltkulturerbe wieder Zulauf zu bekommen.
Immaterielles Welterbe, wobei noch fein unterschieden wird zwischen einer repräsentativen Liste, einer Liste dringend erhaltungsbedürftigen Erbes und einer Liste guter Praxisbeispiele. Wenn ich eben sagte, dass da einige Verwirrung und Unkenntnis herrscht, dann mag das auch an der Kulturpolitik hierzulande liegen. Denn wie beim materiellen Welterbe gibt es auch hier nationale Listen, zum Teil sogar spezifische der Bundesländer. Weltweit anerkannt sind für Deutschland etwa das Hebammenwesen, der Blaudruck für Stoffe, das Genossenschaftswesen, der moderne Tanz und der Orgelbau. Insgesamt 10 Eintragungen weltweit. National sind es aber bereits 168. Neu dazugekommen etwa die Geißbock-Tradition zwischen Lambrecht und Deidesheim, eine Wanderung mit Geiß neben Versteigerung. Oder die immersive Vermittlung der Natur und des Universums in Planetarien. 6 Bundesländer haben darüber hinaus eigene Verzeichnisse. Berlin und Brandenburg gehören nicht dazu, wohl aber das benachbarte Sachsen-Anhalt mit der noch nicht bundesweit geadelten Fertigungstechnik des Prägebriketts und dem philanthropischen Lehren und Lernen, die Schule der Menschenfreundlichkeit, die in Dessau ihren Ausgang nahm. Sie sehen, es gibt vieles zu entdecken, wenn Sie es denn wollen. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.